Ich würde mit dem Gebet starten. Lieber Vater, wir danken dir, dass wir uns versammeln dürfen in deinem Namen. Danke, dass wir das frei und fröhlich tun dürfen und dass du mitten unter uns sein willst. Schenke uns offene Ohren und offene Herzen. Sei du mit deinem Frieden mitten unter uns. Amen. Ihr werdet jetzt gleich ein paar Menschen hier vorne sehen. Ich denke, die meisten davon sind bekannt. Superman, denke ich, ja. Ich denke, die sind vielleicht nicht bekannt, aber ich denke, die meisten von euch haben oder hatten Großeltern. Ich denke, gerade die Jüngeren kennen auch diesen Schauspieler. Kontrastprogramm. Ja, das war so ultimativ gemeint. Ich denke, die meisten waren bekannt. Ich mache jetzt kein Quiz, wie die einzelnen Leute hießen. Was haben diese Menschen oder auch Symbole gemeinsam? Nun, für manche sind es Vorbilder, sind es Idole. Verkörpern sie Eigenschaften, denen nachzueifern sich lohnt. Und wir alle haben Vorbilder, ob wir das wissen oder nicht. Zuerst in der Familie natürlich, unsere Eltern. Dann später werden die uncool und man sucht sich andere Vorbilder. Vielleicht dann eben Schauspieler, Sänger, Superhelden. Vorbilder kann es im Leben viele geben. Und viele davon werden wir vielleicht nie erreichen. Heute ist Palmsonntag. Danke für die Palme, Micha. Ich reiß jetzt nichts raus und wedel damit. Aber daran denken wir heute, dass ein Vorbild, ein Idol, ein ganz bekannter und umjubelter Mensch nach Jerusalem kommt. Und ganz viele Leute kommen zusammen und begrüßen ihn. Und werfen eben Palmzweige, daher der Name dieses Sonntags, auf die Straße. Palmsonntag, der erste Tag der Karwoche. Wir wissen, wie die Geschichte weiterging. An Palmsonntag, der Jubel, der Triumph. Karfreitag dann das Todesurteil. Und ich bin mir sehr sicher, dass viele, die Palmsonntag gejubelt haben, Karfreitag geschrien haben, kreuzige ihn. Und wo hätten wir gestanden? Wo hätten wir gestanden? An Palmsonntag und an Karfreitag. Wir haben ein Vorbild in Jesus. Und ich habe einen Text für heute mitgebracht, der nicht den Einzug von Jerusalem zum Thema hat. Ich möchte mit euch lesen aus dem Philipperbrief, aus dem zweiten Kapitel, die Verse 5 bis 11. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Wen es interessiert, es ist die Elberfelder Übersetzung. Deshalb kommt sie vielleicht vielen unbekannt vor. Ich möchte zu diesen Versen, danke, Stück für Stück etwas sagen. Paulus schreibt an die Philipper und hat viele Ermahnungen für sie. Und hier fordert er sie auf, sich wirklich ein Vorbild an Jesus zu nehmen. Diese Gesinnung sei in euch. Für jeden selbst, dass er sich prüfe. Für die Gemeinde, dass es Frieden und Eintracht gibt. Denn Jesus hat nicht den Streit gesucht, aber er hat klare Worte gehabt. Die folgenden Verse werden der Philipper-Hymnus genannt. Und man könnte schon von einem Glaubensbekenntnis sprechen. Es geht um Jesus, der in der Gestalt Gottes war. Jesus war Gott, ist Gott. Das heißt, ihm war alles möglich. Allmächtig, allwissend, der Herrscher des Universums. Nicht nur rein äußerlich, dass er sozusagen unsichtbar war für uns, sondern auch von allen Möglichkeiten her. Wir nennen das heute die Dreieinigkeit. Jesus, eine Person der Dreieinigkeit. Und er hat nicht daran festgehalten, an all diesen Möglichkeiten. Und vielleicht kann man sich so vorstellen, dass es gemütlich ist im Himmel. Dass man keine Bedürfnisse kennt, so wie wir als Menschen. Gott kennt keine Zeit, Gott wird nicht müde, Gott hat keinen Hunger. All das hat Jesus nicht festgehalten wie einen Raub. Er hat sich nicht daran geklammert. Er hat nicht gesagt, das ist meins und das soll es bleiben. Sondern er hat sich zu nichts gemacht. Nun sind wir Menschen vielleicht nicht nichts. Doch wenn man von Gott zum Mensch wird, dann ist, denke ich, dieser Vergleich, zu nichts zu werden, sehr angebracht. Er wird zu einem Knecht. Und das Wort, was hier im Originaltext steht, bezeichnet einen Sklaven. Jemand ohne Rechte. Jemand, der nicht selbst entscheidet, was mit ihm geschieht. Jemand, der nicht selbst entscheidet, was er tun darf. Und vielleicht erinnern wir uns an Jesaja, an den leidenden Gottesknecht. Und genau darum geht es. Jesus als Mensch war Gottes Knecht. Er hat seine Gottheit nicht einfach nur beiseite geschoben und eine Maske aufgesetzt, um auszusehen wie ein Mensch. Er hat nicht ein paar Jahre eine Rolle gespielt wie ein Theaterschauspieler. Er ist Mensch geworden. Und kein König, so wie die Weisen in der Weihnachtsgeschichte anfänglich dachten, sondern wirklich ein Knecht, ein einfacher Mann. Gott und Mensch in einer Person. Er hat seine göttliche Identität nicht aufgegeben, aber alle Privilegien, die damit zu tun hatten. Und das ist eine große Erniedrigung. Aber er war gehorsam als Knecht. Denn er hat das erfüllt, weshalb er gekommen ist. Freiwillig. Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Warum? Und wir wissen die Antwort. Aus Liebe. Aus Liebe zu den Menschen, aus Liebe zur Welt. Um einen Weg zu bahnen, denen, die verloren sind. Uns, die wir ohne ihn verloren sind. Und er ist nicht allein als Gott ans Kreuz gegangen. In Gethsemane und in den Schmerzen und dem Leid am Kreuz ist es deutlich. Mensch und Gott. Und wir wissen, dass nach Karfreitag Ostern kommt. Jesus wird ins Grab gelegt und die Hoffnung der Jünger zerbricht. Aber Gottes Geschichte ist hier noch nicht zu Ende. Und Paulus schreibt hier, dass Gott ihn hoch erhoben hat. Aber das erste Wort heißt darum. Darum, weil er gehorsam war. Darum, weil er das Leid ertragen hat. Darum, weil er den Auftrag ausgeführt hat. Darum hat Gott ihn hoch erhoben. Und Gottes Handeln führt dazu, dass Jesus den Namen trägt, der über jedem Namen ist. Und hier geht es nicht um den Namen Jesus. Der wird tatsächlich ja immer noch gerne vergeben. Nicht unbedingt bei uns, aber in vielen Ländern der Welt ist Jesus tatsächlich ein sehr beliebter Vorname. Es geht nicht um dieses Wort, sondern es geht um die Identität dieses einen Jesus, Jesus Christus. Und der Gehorsam Jesu hatte diesen Lohn zur Folge. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge. Hat jemand schon mal das Knie vor einem anderen Menschen von euch gebeugt? Vielleicht die Männer. Und das ist auch tatsächlich die einzige Situation, die mir eingefallen ist heute. Und auch ich habe mich hingekniet zum Heiratsantrag. Aber zur Zeit Jesu und noch früher und auch später und bis heute in vielen Kulturen ist das auf die Knie fallen ein Zeichen von Unterwerfung, von sich ergeben. Ich kann nicht mehr. Denn in dieser Haltung ist man ausgeliefert. Der Gnade oder dem Zorn desjenigen, der einen besiegt hat. Es geht hier nicht nur darum, dass wir in Anbetung vor Jesus auf die Knie fallen. Ja, das tun wir. Im Geist und vielleicht auch manchmal tatsächlich körperlich. Aber es geht ja auch darum, dass niemand drumherum kommt. Sei es in Anbetung oder sei es in Unterwerfung. Niemand kommt an Jesus vorbei. Auf der Erde, über der Erde, unter der Erde. Alle werden sich unterwerfen müssen. Und ich bin froh, dass wir es nicht machen müssen, sondern machen wollen. Und ich hoffe, dass noch viele erkennen, dass Jesus der Weg zu Gott ist. Jede Zunge wird bekennen, Christus sei der Herr zu nennen. Der 11. Vers heißt das Gleiche. Entweder ich bekenne es, weil er mein Herr ist, oder ich muss es bekennen, weil ich ihm nicht Widerstand leisten kann. Kyrios, das Wort, was hier im Originaltext steht, ist die höchste Ehrerbietung, die man sich damals vorstellen konnte. Der Alleinherrscher der Welt. Der höchste Titel, den es geben konnte. Und damit ist Jesus Christus bezeichnet. Herr. Mehr muss nicht gesagt werden. Er ist der, dem alles unterworfen ist. Zu Gottes Ehre. Des Vaters, das steht hier extra dabei. Jesu Dienst zieht sich durch. Selbst in der Verherrlichung geht es nicht um seine eigene Ehre allein, sondern um die Ehre Gottes des Vaters. Und natürlich um Jesu Ehre. Wir wissen, Dreieinigkeit. Wir können uns das nicht vorstellen, auch wenn wir das bekennen, auch wenn wir daran glauben, dass es so ist. Wir können uns auch, jedenfalls geht es mir so, vielleicht unterstelle ich euch da etwas, aber ich kann es mir nicht erklären, wie es geht, Gott und Mensch gleichzeitig. Das entzieht sich unserer Vernunft, unserem Denken. Und da bin ich froh drüber. Ich möchte nicht an einen Gott glauben, den ich erklären kann. Denn wenn ich es erklären kann, was wäre das für ein Gott? Dann wäre es ein Naturphänomen. Wir wissen, wie Regen entsteht. Aber wir wissen nicht, wo Gott ist. Wir wissen nicht, wie das funktioniert mit der Dreieinigkeit. Aber wir dürfen es glauben und erleben. Und dieser Gott, dem alles unterworfen ist, dieser Jesus, der an Ostern auferstanden ist, ist der, den wir feiern. Er ist der Erlöser und er hat alles in der Hand. Das ganze Universum. Als ich noch ein ziemlich kleines Kind war, habe ich immer gerne in den Sternenhimmel geschaut. Das mache ich heute noch. Der sieht nicht so aus bei uns, leider. Viel zu viel Licht ringsrum. Aber trotzdem gibt er eine Ahnung davon, wie groß Gott sein muss. Der Gott, der das erschaffen hat, der das erhält, jeden Tag. Und der ist es, der ans Kreuz gegangen ist, in den Dreck, in die Not, in das Leid, um seine Hand auszustrecken nach uns, jedem einzelnen Menschen auf der Welt, bietet er das an, komm zu mir. Dieser Herr, dieser Gott ist unser Vorbild. Und wie bei allen Vorbildern wissen wir, dass wir das niemals erreichen können. Das weiß Gott selber nur zu gut. Denn deshalb ist er ja gekommen, weil wir es nicht schaffen, so zu sein, dass wir in seine Nähe kommen können. Deshalb brauchen wir die ausgestreckten Hände am Kreuz. Und deshalb dürfen wir die Hände ausstrecken zu anderen Menschen. In Versöhnung, in Freundlichkeit und manchmal auch in Ermahnung. Weil Jesus jeden Tag jedem von uns nachgeht. Der ist es wert, der Gott, der uns so sehr liebt. Und ich wünsche uns, dass wir in der Karwoche, die jetzt beginnt, uns diese Liebe und dieser Macht ganz besonders bewusst sind. Und dass wir in den Begegnungen, die vor uns liegen, und wenn es nur ein Telefonat ist, uns von dieser Liebe, die Karfreitag und Ostern überhaupt möglich gemacht hat, leiten lassen, uns verändern lassen, uns zeigen lassen, wo wir Hilfe brauchen und uns die Menschen zeigen lassen, die unsere Hilfe brauchen. Ich möchte noch mit uns beten. Herrlicher Gott, Herr des Universums, du bist auf die Erde gekommen und du hast das Menschsein getragen und erduldet. Und nicht nur das, du hast unsere Sünden ans Kreuz geheftet und du gibst uns Anteil an deinem Leben durch die Auferstehung. Herr, wir stehen staunend vor dir. Wir wissen, dass wir dieses Vorbild nicht erreichen können, aber wir wollen dennoch dir nacheifern in Liebe und Demut. Wir bitten deine Hilfe und deine Führung darin, dass du unsere Herzen führst und verwandelst, dass sie dir immer ähnlicher sein dürfen. Dir sei die Ehre.